Bist du mit deinen Klamotten zufrieden als buddhistischer Mönch?
Nö.
Meditieren, transzendieren, levitieren, onanieren, alles schon gemacht, hat alles nichts gebracht. Meditieren, transzendieren, levitieren, onanieren, alles schon gemacht, hat alles nichts gebracht. Zeig mir das Licht.
Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen bei Verdammte Erleuchtung, dem Selbsterfahrungspodcast für Skeptiker und Esoteriker auf dem zweiten Bildungsweg. Mein Name ist Bernie Meyer. Ich bin Autor und Journalist und mir gegenüber sitzt der Wanderer zwischen den Welten, die personifizierte göttliche Komödie. Der Mann, der Neurodermitis wieder salonfähig gemacht hat, es ist niemand Geringeres als Rüdiger Rudolf.
Hallo Bernie.
Ja, und heute geht's um das Thema Buddhismus.
Mhm.
Ja, Rüdiger und ich, wir waren quasi in klosterartigen Zuständen, wenn auch nur für eine Stunde. Nein, ja. Wir waren eigentlich nur in einem Meditationszentrum.
Ja, hier in der Nachbarschaft.
In der Nachbarschaft, ja. Wir haben uns wie üblich den Weg des geringsten Widerstandes gegangen.
Wir sind einmal aus der Haustür gefallen.
Nein.
Und lagen schon auf der Matte.
Ja, aber es ist tatsächlich so, dass dieses buddhistische Zentrum, dieses Kadampa-Zentrum, da war ich an Silvester. Daher kannte ich das und konnte es auch reinen Gewissens empfehlen. Ich habe nämlich Silvester meditierend verbracht.
Okay.
Und jetzt kommst du.
Und würdest du sagen, es war ein anderer Jahresanfang als sonst?
Auf jeden Fall, denn wir haben mit dem Rücken zur alles kaputtschießenden Chausseestraße Mantras gesungen.
Okay.
Ja.
Und habt ihr versucht, sie zu übertönen?
Ja, das ist nicht so ganz gelungen.
Nein.
Aber es hat was Bedrohliches, wenn man quasi im Meditieren begriffen ist. Und hinter einem geht ohne visuellen Kontext dieses Feuerwerk los, dann denkt man nämlich wirklich, jetzt kommen die Russen.
Ja. Die Russen, Bernie, ja, wirklich.
Okay, also das sagt man nicht mehr, oder?
Das sagt man wirklich nicht mehr.
Der Russ kommt.
Ja. Wenne, die Russen kommen.
Ja.
Da kommt das her, ne? Genau.
Okay, gut. Aber wir sind ja schon in Folge 2 unseres kleinen Erleuchtungspodcasts und hinter uns liegt die Krafttierreise.
Mhm.
Und lieber Rüdiger, lieber Wolf.
Lieber Hirsch.
Was ist geblieben davon?
Die Erinnerung, dass es da einen Ort und also da gibt es etwas, wo ich mich wieder hindenken kann.
Auch jetzt noch?
Ja, ist so ein Gefühl, das ich sag mal ganz blöd, abrufen kann wie eine Urlaubserinnerung.
Ja, die Tundra mit dem Wolf.
Ja.
Also du könntest jetzt quasi auch aus dem Stegreif dahin reisen.
Bilde ich mir ein.
Ja.
Und
weißt
du?
Ja, weißt du, dass ich am Wochenende nach unserer Session mit der Totemtierreise, war ich in diesem Tierpark Oranienburg da hinten, weiß nicht genau, wie der heißt, wo diese riesen Dino-Statuen sind.
Ja.
Die Statuen. Das sind ja quasi Monumente sind es.
Ja.
Du weißt, was ich meine?
Ich habe davon gehört.
Ja, genau. Also da gibt es einen Tiergarten, da gibt es ein bisschen Amüsement für Kids, Pommesbuden und auch so riesige Dino-Statuen. Mhm. Und da gibt es auch so eine Art Streichelzoo mit Wildtieren. Und als ich da reinkam, quasi am Anfang des Geheges, saß da ein Hirsch.
Der hat gesessen.
Ja, oder lag da.
Gut.
Ja, also sehr gemütlich. Und quasi in derselben Stellung auch, wie ich ihn erblickt habe, als erstes in dieser Vision, ich nenne es mal Vision, und hat mich angeschaut, hat auch genau dieselbe Art von Geweih und hat mir gesagt,
jetzt wird's spannend.
Take it easy. Altes Haus.
Wenn man uns länger schläft, hält's abends länger aus.
Er hat gesagt, bleib ruhig. Tatsächlich,
okay.
Um es jetzt mal, also wirklich, also er hat es nicht wirklich gesagt, aber er hat es, in Gedanken haben sich diese Worte geformt, bleib ruhig.
Sehr gut.
Und vor allem im Nachhinein ist mir das sehr in Erinnerung geblieben, weil da sind ja auch wirklich so jetzt auch privat echt so ganz harte bis unangenehme Zeiten auf mich zugekommen und ich habe noch oft an das Seminar gedacht, also an unsere Krafttierreise, aber eben auch an diese Begegnung in diesem Tiergarten. Und mich hat es ein bisschen versöhnt, dieses Bleib ruhig. Und ich glaube, es ist auch was, was sich bewährt hat. Jetzt ist Bleib ruhig natürlich an sich nie ein schlechter Ratschlag. Also wenn man jetzt skeptisch ist, dann will man es nicht, muss man es ja nicht dem Hirsch oder der Krafttierreise zuschreiben. Aber mir hat es geholfen.
Ja.
Und auch ich.
Ist auch was anderes, finde ich, ob das jetzt jemand uns zu dir sagt, komm, bleib mal ruhig oder.
Ja, und ich habe gleich erkannt, dass es nicht so gemeint ist wie alles wird gut, sondern es ist halt so, wie es ist, aber versuch ruhig dabei zu bleiben.
Mhm.
Und mir hat es geholfen.
Okay.
Und ich glaube, ich hatte ja so eine Steppe, so eine rötliche Steppe. Ich könnte da auch hinreisen, aber ich habe es jetzt schon geschafft, den Hirsch zu transferieren in verschiedene Landschaften.
Mhm. Nicht schlecht.
Ja.
Wenn ich so drüber nachdenke, was der Wolf, irgendwie steht der auch für mich, also irgendwie dieses, wahrscheinlich bin ich doch so ein, Familienrudelmensch. Also so ich,
ja,
so da ist was dran. Und auch dieses wirklich, ich meine so wenn man mit einem Hund oder sowas, wenn man so Schnauze, wenn man so aneinander riecht oder sowas oder so, ist ja extrem intim und auch und ja, es hat was sehr Familiäres. Vielleicht erkenne ich mich darin auch wieder.
Ein schöner Gedanke. Heute soll es gehen um, also unser Thema ist ja immer so ein bisschen Erleuchtung. Wie findet man Erleuchtung? Wie könnte man es finden?
Ja.
Und heute nehmen wir was Herkömmliches, was uns jetzt gar nicht so fern liegt, nämlich Buddhismus und Meditation. Also ich habe mal ein Buch über Buddhismus gelesen, wo es mir privat gerade so ein bisschen, ja, mir ging es eigentlich im Vergleich zu jetzt, ging es mir eigentlich gar nicht so schlecht irgendwie. Festes Gehalt, Wohnung in München, alles gut. Aber ich hatte halt Liebeskummer auf Deutsch gesagt und habe so ein Buch gelesen.
Wohnung in München klingt nach Millionär, aber
ja.
Also
okay,
du hast dich in München über Wasser gehalten.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall hieß das Buch Buddhismus kurz und bündig von Steve Hagen. Das klingt jetzt erstmal sehr hemdsärmlich, aber das war eben sehr, aber ist es auch irgendwie, es war ein bisschen praktisch, ne?
Ja.
Und es hat mir so ein paar Sachen eröffnet, wo ich dachte, Mensch, der hat recht.
Der hat recht.
Nee, aber das war so praktisch. Also der war erstmal so ein bisschen, der hat einen so ein bisschen abgewatscht mit so ganz einfachen Prämissen, wie zum Beispiel, okay, warum geht's dir schlecht, Boy?
Ja.
Weil du Sachen willst. Und ich so, aber was ist denn so schlimm dran, Sachen zu wollen? Ich will doch nur wieder mit der Blablabla zusammen sein. Und er so, wollen schafft leiden, Boy. Und
okay.
Gotcha. Und ich habe es dann halt so ein bisschen begriffen. Und er hat natürlich.
Also, wir haben ja alle mittlerweile mitgekriegt, es ging um Liebeskummer auch, als dir so schlecht ging.
Ja.
Und ich glaube, es ist grundsätzlich schon mal gut, auch in so einem Fall, man kann manchmal oft dann leider, so schlimm, dass sich die Umstände nicht ändern, aber überhaupt bei dir selber anzufangen, ist ja schon mal ein Riesending.
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass man oft mit einem Bedürfnis zum Buddhismus oder in den Buddhismus kommt oder dort ankommt und dann meistens gar nicht das Bedürfnis an sich stillen kann, sondern einfach nur die Art, wie man damit umgeht. Auf jeden Fall bin ich so ein bisschen, das war 2001, habe ich Interesse dafür gezeigt und würde mich jetzt nicht als Buddhisten bezeichnen und damals schon gleich gar nicht. Habe auch versucht zu meditieren und so, aber habe das halt nie so besonders gepflegt und auch nicht viel dazu gelesen. Ist jetzt in den letzten Jahren ein bisschen intensiver wieder geworden, aber ich bin jetzt nicht, auf jeden Fall nicht der Hardcore-Buddhist. Also ich konnte da auf jeden Fall noch sehr viel lernen. Was wir jetzt auf jeden Fall gemacht haben, ist, dass wir uns ein Seminar rausgesucht haben, was sehr weltlich war, von Gen Ananda, dem Mönch, dem dort praktizierenden Mönch. Und zwar ein Stressbewältigungsseminar.
Okay.
Und da sind wir hingegangen und haben uns danach mit ihm auf ein sehr persönliches Gespräch getroffen, wie ich finde. Das Seminar an sich, hast du da das erste Mal meditiert?
Ja.
Ja?
Also in der Gruppe, ja, mit mehreren, ja.
Ja, okay.
Also Gut. Ich habe mich mal schon mal zu Hause hingesetzt und habe gedacht, okay, ich habe die Augen zugemacht, habe gedacht, ist das jetzt meditieren? Habe versucht, also, naja, das, was man so halt weiß, so nach dem Motto, keine Gedanken mehr zuzulassen oder sowas, das geht, ja, das habe ich schon gemacht, aber wirklich nicht, also,
Okay. Und hast du Hunger bekommen?
Hunger? Nein.
Ich bekomme oft Hunger, wenn ich mich leer mache, gedanklich, kriege ich Hunger.
Ich würde jetzt denken, du hattest schon vorher Hunger und merkst es erst dann.
Ja, aber es ist auch nur eine Übersprungshandlung. Also du hattest quasi auch keine Berührungspunkte mit dem Buddhismus bisher?
Nicht wirklich. Ich habe, man hat, glaube ich, so, ich ich glaube, dass es vielen so geht. Man hat irgendwie, ich habe das Gefühl, Buddhismus ist irgendwie the real thing. Weil im Vergleich, also wenn ich jetzt so die großen Weltreligionen, das bisschen, was ich darüber weiß, so vergleiche, hat mir immer gefallen, dass ich das Gefühl habe, dass der Buddhismus auf eine ganz, ganz grundlegende Art und Weise bei mir ansetzt. Oder dass der was mit mir machen würde, was jetzt aber auch nicht zu invasiv ist, sowas, was ich mir vorstellen könnte. Und ja, irgendwie ist so ein Grundinteresse, also ist so ein Grundinteresse da, wie, aber ich habe das nie weiter verfolgt.
Aber wir lernen ja gleich, dass er jetzt vielleicht nicht invasiv, aber disruptiv ist, dass man schon einiges an Alltag dafür unterbrechen muss, um ihm gerecht zu werden. Also ganz so easy ist es dann auch nicht, nur
okay,
sich einfach mal hier per Urban Sports Abo mal so ein paar Meditationsstunden zu gönnen.
Na gut.
Na gut. Aber du hast ja mal, du hast mit dem asiatischen Kulturraum bist du vertraut, weil du hast mal ein bekanntes McDonald's Commercial gedreht, ne?
Ich dachte, jetzt kommt, dass ich einen orangefarbenen Gürtel in Karate habe. Aber ja, ich habe auch mal, McDonald's gedreht.
Du warst kurzer Zeit mal Werbestar. Das gab es früher noch.
Ja, ich war sogar mal, es gab mal sogar im Kölner Express war drin. Rüdiger Rudolph lernte das Schauspiel in Köln. Nur weil ich diese blöde McDonald's-Werbung gedreht habe.
Ja, also wer es nicht kennt, es gibt noch auf YouTube, glaube ich, oder so, Asia-Wochen bei McDonald's.
Don't go there.
Ja, sagt man, glaube ich, auch nicht mehr Asia-Wochen. Ja.
Nein.
Okay, gut. Also wir gehen jetzt direkt rein in, also wir haben von diesem Stressseminar konnten wir so nicht viel capturen, weil es der Ton einfach nicht genug hergab. Wir saßen auch zu weit weg. Aber wir haben ein Mantra-Lied für euch. Das spielen wir jetzt an. Und danach gehen wir direkt in unser Interview mit Gen Ananda. Und dann am Ende der Sendung schauen wir, wie uns das allen so bekommen ist. Tete-a-tete mit dem buddhistischen Mönch.
Gut, dann ruhig weiteratmen und anhören.
Darf ich sagen, ne? Dürfen wir sagen?
Ja.
Der vollständige Name ist aber anders. Der ist, magst du ihn selbst nochmal sagen, bevor ich was falsch ausspreche?
Gen Kelsang Ananda. Gen ist ein tibetisches Wort und das bezeichnet in erster Linie meine Funktion, also das, was ich hier mache. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie Lehrer, also jemand, der Buddhismus unterrichtet. Ich bin buddhistischer Mönch und Kelsang ist Teil meines Ordensnamens. Quasi sozusagen der Familienname und Ananda ist dann der Eigenname.
Okay, und jetzt abseits von diesem Ordensnamen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie, ist das insolent, irgendwie so einen buddhistischen Mönch nach seinem bürgerlichen Roots zu befragen?
Was sind für dich
ja, also bürgerliche zum Beispiel, Rules? Wie hieß du früher zum Beispiel?
Markus Rehnert, ja.
Okay, und heißt man so immer noch oder legt man das ab?
Nee, das steht ja immer noch im
Pass.
Im Pass, ne? Ja, genau, ja. Also so ja, das eine ist sozusagen der bürgerlich-rechtliche Name, ja, und das andere ist halt ein Ordensname. Ist ein bisschen so wie in der katholischen Kirche auch.
Okay, also die Rechnung für die Krone vom Zahnarzt, die kommt auch an den bürgerlichen Namen.
Die kommt leider an, ja.
Aber wenn wir jetzt beim Thema, jetzt frage ich auch nochmal nach. Es gibt ja im Personalausweis die Rubrik Künstlername.
Oder Ordensname, Künstler-Ordensname.
Und da steht das drin?
Da steht das drin.
Aha.
Ja, ja.
Aha. Es steht also doch auch im Pass. Also beide
drin. Wenn man das will, genau, dann steht das im Pass. Ne? Ja.
Okay. Jetzt eine Frage, die ist so spezifisch, dass vielleicht ich sie gleich wieder zurückziehen werde. Was jetzt den Kadampa-Buddhismus oder diese Zentren von anderen Strömungen unterscheidet. Gibt es irgendwas ganz Salientes, was ganz Signifikantes, was sich schnell erklären lässt? Weil wenn man jetzt natürlich zu sehr in die Heilslehre oder in die Dharma-Spezifika reingeht, dann wird es wahrscheinlich zu komplex für den Laien, den Interessierten.
Ach, ich komme aus dem Rheinland, da sagt man, jeder Jack ist anders. Ja, und entsprechend gibt es halt auch die unterschiedlichsten buddhistischen Traditionen und Schulen und so weiter. Und um jetzt irgendwie ganz genau zu sagen, was diese Schule von einer anderen unterscheidet, müsste man ja die anderen auch alle kennen. Aber was ich glaube sagen zu können oder was wir hier für uns in Anspruch nehmen, ist, dass wir halt versuchen, das, was Buddha gelehrt hat, halt einerseits auf Deutsch zu vermitteln. Ja. und dann vielleicht auch so, dass es relativ leicht zu verstehen ist und dass man auch relativ leicht etwas damit anfangen kann, dass es Leute irgendwie auch relativ leicht umsetzen können und dass es halt in ihr Leben oder zu ihren Lebenssituationen passt. Ne? Also wir versuchen da so ein bisschen, wie soll man sagen, so eine Zwei-Welten-Lehre zu durchbrechen, dass wir versuchen, eben halt nicht das Gefühl entstehen zu lassen, auf der einen Seite ist da der Buddhismus und ist die Meditation und in der Theorie ist es ja alles super und schön und gut, aber da ist halt mein eigentliches Leben und beides ist irgendwie inkompatibel, sondern die Idee oder auch unser Anspruch ist halt, das, was Buddha gelehrt hat, irgendwie so zu vermitteln und die Übungen so zu vermitteln, dass es für jeden relevant ist und dass das einfach auch alltagskompatibel ist, dass einem das helfen kann.
Du hast eben zum Beispiel, als wir über den Gründer des Zentrums gesprochen haben, da hat Bernie gesagt, dass der erleuchtet ist. Und dann hast du gesagt, das wäre subjektiv.
Ja, auf jeden
Oder meinst
Fall.
Du, dass, da ging es um die Erleuchtung, das meinst du mit subjektiv?
Ja, genau. Ja. Ja, das ist ja immer eine Sache der persönlichen Ansicht. Also was weiß ich, ob ich jetzt zum Beispiel denke, der Bernie ist ein toller Typ oder er ist doof, ist ja letztlich meine eigene Sicht auf ihn. Und ich denke, so ähnlich ist es halt auch im Buddhismus mit der Sicht auf halt.
Es obliegt einem ja gar nicht selbst zu sagen, man ist erleuchtet oder es ist eher was nochmal der Spiritus Rector einem attestiert oder so, habe ich mal gelesen, dass man eigentlich jetzt gar nicht mit so einer.
Ach, also im Buddhismus ist.
Im Sinne der Bescheidenheit.
Im Sinne der Bescheidenheit. Tatsächlich sozusagen in unserer Überlieferung des Kadampa-Buddhismus streng genommen ist der ursprüngliche Gründer dieser Tradition, ein tibetischer Mönch namens Jetsun Karpa, der im 14. Jahrhundert gelebt hat. Und der hatte sozusagen für seine Klöster in Tibet eine Regel eingeführt. Und dort hieß es, jeder, der sozusagen von sich behauptet oder sagt, er sei erleuchtet oder hätte irgendwelche besonderen Fähigkeiten und Kräfte, der wurde gebeten. Ja, der wurde gebeten zu gehen tatsächlich. Oh. Ne? Und ist natürlich etwas sehr, sehr Persönliches. Ich glaube, wenn man selber diesen Zustand der Erleuchtung erlangt hat, dann kriegt man das auf jeden Fall mit, denn das ist qua Definition ein Zustand allwissender Weisheit. Das heißt, wenn man das jetzt nicht wüsste, dann...
Da gibt es kein Vertun eigentlich, ne?
Dann gibt es dann kein Vertun.
Das wäre auch ein bisschen schade, wenn man sich mitkriegen würde, ne?
Bitte?
Das wäre auch schade, wenn man sich mitkriegen würde. Also diese Alltagsnähe, das lässt sich jetzt ganz gut anknüpfen an das Seminar oder den Kurs oder den Vortrag, den du gerade gehalten hast, um Stress bewältigen.
Ja,
das ist erstmal was sehr, sehr Profanes und ich kenne Leute, die halt Buddhismus schon irgendwie länger praktizieren oder länger betreiben und die stehen immer ein bisschen kritisch gegenüber, die nennen das Spiritual Bypassing, wenn man quasi so über den Buddhismus rein über die Alltagsschiene begegnet. Hm. Nach dem Motto, ich habe Stress, meditiere ich weg. Ich weiß nicht, mir ist die ganze mit zu viel schlechte Nachrichten, ich komme komisch drauf, frag mal den Buddhismus oder so. Ich habe Liebeskummer, was sagt denn der Mönch dazu? Ich habe mich gefragt, nehmt ihr das mit und seid ihr dann auch, also ist es euch genug, quasi den Leuten dann in so eine Problemlösung zu bieten, wie jetzt in dem Fall der Stressbewältigung, das ist ja ganz konkret, dass Meditation auch hilft, das hattest du ja auch gesagt. Oder wollt ihr sie hinführen zu dem umfassenderen Dharma, was einfach im Prinzip sehr altruistisch ist und eigentlich oft auch das Gegenteil von der Lösung privater Probleme?
Ja, ich meine, da hast du jetzt sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte angesprochen. Ja, ist ein, finde ich, ein super wichtiges Thema. Jemand hat mal etwas Wunderbares gesagt und er sagt, die Lehre Buddhas, die hat eigentlich keinen Sinn, es sei denn, sie hilft. Das heißt, es muss einen praktischen, relevanten Nutzen haben. Und ganz klassisch unterscheidet man zwischen einem vorübergehenden Nutzen und einem dauerhaften oder anhaltenden Nutzen. Und der vorübergehende Nutzen, gerade wenn es um so Themen wie Stress geht, ist vielleicht, keine Ahnung, dass ich dann morgens im Stau stehe und eben halt nicht innerlich ausflippe und dann irgendwie schon völlig kaputt bin, wenn ich auf Arbeit ankomme oder so. Oft macht man eine große Unterscheidung zwischen diesem, wie du das nennst, Spiritual Bypassing einerseits und dann den großen spirituellen Zielen des Buddhismus wie Befreiung, Nirvana, Erleuchtung und so weiter. Aber in Wirklichkeit, das, was man als, das klingt jetzt ein bisschen hochgegriffen in Wirklichkeit, aber was man vielleicht Befreiung nennt oder Erleuchtung, ist dann halt einfach nur ein Zustand, wo man dauerhaft frei ist von solchen Problemen, wie zum Beispiel Stress. Das heißt, es ist nichts anderes als Befreiung oder Nirvana, ein Zustand anhaltender Freiheit von inneren Problemen. So, von daher würde ich da gar keine riesengroße Unterscheidung machen zwischen Problemen des Alltags einerseits und dem Großen und Ganzen. Wohin wollen wir die Leute führen? Keine Ahnung. Also sozusagen das, was wir hier machen, das ist ein Angebot. Und ich denke, es ist auch gut, sozusagen ein breites Angebot zu machen, wo jeder sozusagen sich von dem angesprochen fühlen kann, was gerade für ihn Thema ist. Und vielleicht gibt es Leute, für die jetzt irgendwie Erleuchtung oder sowas ein großes Thema ist, aber vielleicht gibt es auch Leute, die wollen einfach nur ein bisschen besser durch den Tag kommen. Und beides ist völlig legitim, finde ich.
Und es ist im Prinzip auch für euch okay so, weil wenn jetzt jemand kann ja sagen, okay, ihr seid ja zum Beispiel Teil dieser Urban Sports Kette, ne? Da kann man...
Nee, wir sind kein Teil dieser Sports-Kette, aber man nennt das Kooperationspartner. Das
Genau, ihr kooperiert mit denen im Sinne, die kooperieren ja mit vielen Leuten. Das heißt, die Leute können für ihren Monatsbeitrag Beitrag sich aussuchen, gehe ich jetzt ins Homes Place, in die Sauna oder meditiere ich eine Stunde mit dir.
Ja,
aber so das klingt ein bisschen zugespitzt, aber so ist es letztlich. Und dann kann es natürlich schon, dann kann es natürlich sein, dass da Leute sagen, so ganz... auch so ein bisschen, ich nenne es so ein bisschen
kritisch.
Business-Buddhismus, ich meditiere mal eine Stunde, fühle ich mich gut, ne? Geschnallt zum Sport,
Muskeln
dienstags. Ja, genau.
Ja gut, aber Gegenfrage ist, was ist daran verwerflich?
Ne? Ja, nee, wenn du sagst, daran ist nichts verwerflich.
Ja. Also, wie soll ich das jetzt formulieren? Ist jetzt nicht so, dass wir von unserer Seite aus eine Agenda haben oder sozusagen erwarten.
Die Frage ist, wir haben ja gefragt, was ihr wollt. Vielleicht ihr gar nicht so viel.
Ja, eben. Also wir wollen einfach nur ein Angebot machen.
Ja.
Und was sich dann Leute davon nehmen, das ist ihr Ding. Ne? Aber wir haben jetzt nicht den Anspruch, das da irgendwie jetzt in eine bestimmte Richtung zu denken. Das heißt, angenommen, hier würde jetzt ein Egomane auftauchen und einfach durch Meditation sich vielleicht wieder etwas stärker, wobei in dem Zusammenhang klingt das vielleicht ein bisschen schief, sich auf sich besinnen, aber so ein bisschen mehr bei sich ankommen. Es mag auch ein bisschen kitschig klingen, aber vielleicht doch irgendwie auch merken, wenn jemand innerlich zur Ruhe kommt, da ist ja doch irgendwo auch ein gutes Herz, auch anderen gegenüber. Dann, ich glaube, in dem Moment, in dem jemand etwas für sich tut, weckt das dann vielleicht auch wieder positive Absichten.
Also was jetzt erstmal klingt nach einer Verstärkung des Egos, wäre im Grunde genommen das Gegenteil. Also wenn ein Egomane sich auf sich besinnt, wird nicht das Ego stärker, sondern es so um die Aufmerksamkeit fürs Drumherum.
Ich glaube, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ein Egomane wirklich meditiert, innerlich zur Ruhe kommt, dann, ich glaube, in dieser inneren Ruhe werden einem viele Dinge klar, die einem normalerweise nicht klar werden. Zum Beispiel, dass vielleicht auch andere Menschen eine Bedeutung in meinem Leben haben. Das heißt, das führt dann automatisch in eine richtige Richtung.
Ich habe jetzt ja auch bei dem Meditieren, ich finde es immer wieder eine Herausforderung.
Ja.
Ich mache es schon auch nicht so regelmäßig,
seit
ein paar Jahren.
Ja.
Und ich habe Phasen, wo ich denke, boah, ich kann es ganz gut.
Ja.
Und dann habe ich Phasen, wo ich denke, ich bin auf Level -4 oder so.
Ja.
Das ist wirklich grotesk, Handicap.
Ja, Handicap, genau. Genau. Und wo ich denke, ich habe meine Gedanken überhaupt nicht unter Kontrolle.
Ja, ja.
Und dann denke ich so, ich gebe mir Mühe, mache das schon seit ein paar Jahren, bin interessiert und offen und trotzdem tue ich mich so schwer. Ja. Und dann frage ich mich manchmal, ob die Technik, also Meditieren und auch der Buddhismus, dann noch mit seinem philosophischen Über- oder Unterbau, einfach, ist es nicht, ist es oft, ich empfinde ihn mal als sehr intellektuelle Philosophie, Religion, auch Herausforderung.
Es gibt normalerweise, das ist zumindest meine Erfahrung, für viele Leute eine riesengroße Hemmschwelle, in ein buddhistisches Zentrum zu gehen. Und ich glaube, es ist wichtig, sozusagen diese Hemmschwelle so niedrig als nur möglich anzusiedeln und anzusetzen, dass wirklich jeder das Gefühl hat, er kann da hinkommen. Andererseits bieten wir hier bei uns auch Studienprogramme an, wo es wirklich tief auch in die buddhistische Philosophie reingeht und in die Anwendung. Ich meine, heutzutage, wir alle sind ein Stück weit auch verkopft, ja, oder gerade hierzulande, wir betrachten das Leben ein Stück weit sehr stark vom Kopf aus. Von daher ist es auch nicht per se falsch, Menschen intellektuell anzusprechen. Es gibt einen schönen Ratschlag von einem alten buddhistischen Meister Atisha, der sagte, da ihr durch das Verstehen des Dharmas, der Lehre Buddhas, allein kein Buddha werden könnt, praktiziert aufrichtig mit Verständnis. Das heißt, sozusagen Buddhismus zu studieren, das zu verstehen, sich auch intellektuell ein Stück weit stimulieren zu lassen, ist ein super Ausgangspunkt, wenn man dann auch lernt, das, was man weiß oder versteht, auch umzusetzen. Und das ist eigentlich so einer der Schwerpunkte hier, dass wir versuchen, nicht nur das zu vermitteln, was jetzt der Buddha gelehrt hat und so weiter, sondern vor allen Dingen zu vermitteln, was ich damit machen kann. Wiederum, welche praktische, vielleicht auch alltagspraktische Relevanz das hat. Und das, finde ich, ist tatsächlich ein Faszinosum an dem Ganzen für mich nach wie vor, dass selbst scheinbar irgendwie die abstraktesten oder losgelösten Themen vom Alltag bei näherem Hinschauen wirklich eine große persönliche Relevanz haben.
Also mir hat sich das auch über Logik und Intellekt erschlossen, Thema Buddhismus vor Jahren mit dem Buch eigentlich.
Ja, ja.
Ich dachte so, also mir wurden da erstmal so ein paar ganz relativ harsche Wahrheiten aufgetischt.
Ja.
Aber genau die haben mich überzeugt.
Andere würden sagen,
das ist depressiver Scheiß irgendwie, das will ich gar nicht lesen.
Nee.
Aber eigentlich dachte ich so, okay, das ist reell, damit kann ich was anfangen. Ja. Und darauf baue ich auf, dass es eigentlich, es gibt ja dieses fast schon Idiom des Lebens Leiden, ne, was man im Buddhismus vielleicht auch oft falsch attestiert, weil er es eigentlich nicht so negativ meint.
Ja.
Aber das fand ich eine gute Grundlage, auf der ich Positives aufbauen kann.
Auf jeden Fall.
Aber ich bin nie so in die esoterische Seite reingekommen. Also ich tue mich heute noch irgendwie schwer, Mantren zu singen. Ich kann zum Beispiel jetzt auch mit Wiedergeburt relativ wenig anfangen.
Ja.
Und merke aber auch, dass wenn ich jetzt so Vorträge wie dein oder auch buddhistische Zentren so deutschlandweit sehe, die Programme studiere oder auch mal irgendwo hingehe, dass das Thema Wiedergeburt immer so ein bisschen ausgeklammert wird. Macht man das bewusst auch, weil es vielleicht eine, zumindest aus westlicher Sicht, eine spirituelle Seite offenbart, die andere vielleicht abschreckt oder die Einstiegshürde zu hoch ist? Oder ist es tatsächlich im modernen Buddhismus gerade nicht so relevant?
Jetzt muss ich nur fragen, gehört es denn zum Buddhismus?
Ja. Auf jeden Fall, ja. Das ist eine der Grundlagen des Buddhismus. Und ich würde da auch tatsächlich widersprechen. Also bei uns wird das nicht ausgeklammert, sondern bei uns werden Leute manchmal von vornherein damit konfrontiert. Du sagst, das sind esoterische Aspekte. Das sind vielleicht Aspekte, die sich dem unmittelbaren Verstehen entziehen. Aber nichtsdestotrotz sind es auch Aspekte, die sehr, sehr gut begründet oder auch logisch plausibel gemacht werden können. So, von daher habe ich persönlich jetzt nicht das Gefühl, dass es Themen sind, die ich jetzt als esoterisch klassifizieren würde. Aber sagen wir mal, es sind vielleicht genuin religiöse Themen.
Ne? Genau, ich zitiere quasi eher das Vorurteil.
Ja, ja.
Mir hat mal jemand erklärt, dass quasi genauso wie ich jetzt logisch finde, dass man meditiert, dass man sich altruistisch verhält, wie man mit der Dukkha, also dem Leiden umgeht, irgendwie, weil das zieht mich ja an, weil ich es logisch und nachvollziehbar finde. Genauso mit derselben Nachvollziehbarkeit und derselben Logik dahinter sieht der Buddhist auch Wiedergeburt.
Exakt.
Dem ist es nicht über. Nein. Ist es kein anderes Level und kein anderes.
Nee. Also die Begründungen, die sind auch von einer frappierenden Schlüssigkeit, muss ich sagen, wie zum Beispiel eben eine der Dinge, die Buddha gelehrt hat in einem Sutra, ist, wir werden wiedergeboren, weil wir sterben. Das heißt sozusagen, der Tod ist eine Auswirkung, alles, was eine Auswirkung ist, ist gleichzeitig eine Ursache für etwas anderes. Und sozusagen so wie der morgige Tag aus dem heutigen entsteht, weil der heutige zu Ende geht, was die wesentliche Ursache dafür ist, sozusagen entsteht ein neues Leben, weil das heutige zu Ende geht. Also da wird sehr, sehr stark kausal argumentiert mit Ursache und Wirkungszusammenhängen.
Physikalisch oder?
Ja, so wie in Naturwissenschaften auch, genau, ne, wo man ja auch in erster Linie kausal argumentiert. Ja.
Ist vielleicht auch, also ich bin ja jetzt nur so Advocatus Diaboli, vielleicht ja auch irgendwie, unsere Kultur ist ja basiert halt einfach gar nicht so auf diesem Glauben. Ich glaube, in Indien gab es auch schon, habe ich gelesen in so einem Spiegel-Spezial, was gerade rauskam, dass es ja wohl den Glauben an Wiedergeburt gab, wurde ja nicht mit dem Buddhismus erfunden, sondern den gab es quasi vorher.
Der gehört das auch zum Hinduismus, selbst im Christentum, wenn man da in die Apokryphenschriften und so weiter reingeht, da ist da auch die Rede von Wiedergeburt. Ich meine, alle mehr oder weniger religiös gestimmten Menschen glauben, dass sozusagen mit dem Tod nicht plötzlich etwas komplett und für immer abreißt, sondern dass es irgendwie in irgendeiner Form weitergeht. Im Buddhismus ist es alles relativ konkret ausformuliert und begründet. Ich bin normalerweise kein Freund von Statistiken, aber es gibt ja immer diese Umfragen etc. Und ich habe dann vor einigen Jahren mal was gehört, das hat mich selber relativ auch gewundert, dass irgendwie 70% der Bevölkerung irgendwo, irgendwie doch davon überzeugt ist, dass es so etwas wie Leben nach dem Tod gibt.
70%?
70%, ja. Also doch der Großteil in Deutschland.
In Deutschland.
Und das zeigt mir sozusagen, dass es möglicherweise da auch zwei Ebenen gibt. Das eine ist so vielleicht die intellektuell rationale Ebene, vielleicht, ja, Sichtweisen, Ideologeme und so weiter, für die man sich entschieden hat. Aber das andere ist vielleicht doch sozusagen etwas tiefer im Inneren, manchmal ein Gefühl oder ein Gespür für bestimmte Dinge. Ne? So, von daher glaube ich nicht, dass gerade so ein Thema wie künftige Leben etwas ist, womit jetzt ein Großteil der Bevölkerung nichts anfangen könnte. Auch wenn man natürlich so, was weiß ich, jetzt vielleicht unter Arbeitskollegen nie über diese Dinge reden würde.
Man gibt es nicht gerne zu.
Genau.
Aber
Aber ich denke, das sind, also eine kleine Anekdote hier. Unser Zentrum, das hatte früher eine Frau im Vorstand. Und die kam aus der ehemaligen DDR, die war Wissenschaftlerin gewesen und die war mit irgendwelchen SED-Parteibonzen ganz gut bekannt gewesen, hier aus Ost-Berlin. Und das, was sie zum Buddhismus gebracht hatte, war, dass viele von diesen Leuten, die sehr alt waren und die wirklich sozusagen betonköpfige Kommunisten gewesen sind, Zeit ihres Lebens auf dem Sterbebett lagen, und dann plötzlich nach einem Priester verlangt haben, ja, um da irgendwie die letzte Ölung zu empfangen. Also so ein völliges Paradox eigentlich, ein völliger Widerspruch. Und das hat diese Frau damals zum Buddhismus gebracht, weil sie irgendwie verstanden hat, Moment, wie geht das zusammen, ja, dass Leute felsenfest davon überzeugt sind, von einer sehr materialistischen Weltanschauung, aber gleichzeitig, wenn sie im Sterben liegen, da doch irgendwo noch so ein kleiner Zweifel ist, ja, wie ist das denn, wenn das nicht so ist, ja, wenn es doch für mich in irgendeiner Form weitergeht. Und ich glaube, möglicherweise geht es vielen Menschen so, dass wir natürlich vieles sozusagen auf einer rein rational, vielleicht intellektuellen Ebene ablehnen, aber dass irgendwo doch tiefer im Inneren verschüttet irgendwelche, ich sag mal, spirituellen Bedürfnisse oder auch Sichtweisen irgendwo schlummern, die sich dann möglicherweise vielleicht im Laufe der Lebensjahre und der Lebensjahrzehnte dann Bahn brechen und ihren Weg suchen.
Ich war auf deinem Silvestervortrag und da hast du auch angesprochen und so, ging es im Prinzip auch so ein bisschen darum, dass man hat sich gut aus dem Jahr verabschiedet und halt auch ein bisschen ablegt, was das für ein Scheißjahr war oder so. Du hast auch so ein bisschen darauf angespielt, wie das allgemein vorherrschende Gesellschaftsgefühl ist, so ein bisschen, es läuft irgendwie so aus dem Ruder und so. Und ich habe mich dann gefragt oder so, muss man das, ist es wichtig, das zu thematisieren? Gibt nicht dann eine schlechte Stimmung der anderen die Hand und führt zu so einer gesamtschlechten Stimmung? Und dann habe ich mich als nächstes gefragt, fühlt ihr euch oder fühlst du dich aufgerufener denn je? Oder vielleicht gibt es auch sowas wie eine globale buddhistische Gesamtverantwortung, wenn die Zeiten wirklich unruhig sind, was es nicht nur ein subjektiver Eindruck ist, oder auch irgendwie so wegen Rechtsruck oder so. Dadurch, dass der Buddhismus ja eine sehr level-headed und rationale und sehr menschenfreundlich und sehr ruhige und eben eine altruistische Bewegung ist, dass er jetzt gerade besonders gefragt wäre. Hast du das Gefühl? Kein subjektiv.
Ich denke schon. Aber das ist auch wiederum so meine Erfahrung aus den letzten Jahren. Keine Ahnung, wenn man mal in eine Buchhandlung geht, wie hier Dussmann, Friedrichstraße und so weiter, das Bücherregal zum Thema Buddhismus, was da oben irgendwie an der Theologie angesiedelt ist, das wird eigentlich immer kleiner.
Das ist mir auch aufgefallen.
Ja. Ja. Aber sozusagen die ganze Sparte, Lebensberatung und so weiter, die wird immer, immer größer. Das heißt, die Leute, glaube ich, die interessieren sich sehr, sehr stark für die Inhalte und wie ihnen das irgendwie helfen kann. Was ist ich, irgendwie zuversichtlicher zu werden zum Beispiel? Oder einfach besser durchs Jahr zu gehen, aber vielleicht gar nicht so sehr für den Buddhismus als Religion. Nicht? So von daher, was ich beobachte, ist da eine gewisse Interessenverschiebung, dass sich das Interesse ein wenig wegbewegt von den theoretischen Aspekten.
Zu den Sekundärtugenden.
Zu den praktischen einfach. Ne?
Wir haben am Anfang auch eben das Vortrag ein Gebet gesprochen.
Ja.
Also ist es denn wirklich, kann ich denn das vergleichen mit der katholischen Kirche, in der ich als Kind war? Also betet ihr, haben wir jemanden angebetet? Oder wo steht dieserjenige? Oder weißt du, was ich meine?
Also, ja, ja.
Ist da etwas über uns?
Naja, das ist natürlich Glaubenssache.
Ja.
Wobei man jetzt, wenn man es einfach auf einen ganz simplen Nenner bringen will, Buddhismus der Glaube an Buddha ist und an das, was Buddha gelehrt hat. Ne? Ganz simpel. Das heißt, wenn ich glaube, es gibt da ein höheres Wesen, ein erleuchtetes Wesen und ich wende mich innerlich an dieses Wesen, an Buddha und bitte um Inspiration, bitte um Hilfe, bitte um Segen oder wie auch immer, dann ist das vom Prinzip her nicht so verschieden von dem, was vielleicht andere gläubige Menschen tun. Ja.
Ich habe mal gelesen, dass der Buddhismus eigentlich gar kein Ismus ist, weil er nicht so strikt und so ideologisch ist und dass man einfach sich verschiedene Teile daraus auch adaptieren kann irgendwie. Nervt euch quasi ich sage jetzt mal lustiger gesagt, hauptberuflich, es euch, dass sich viele Leute einfach so ihren Teil da klauen, aber auf anderes dann verzichten, auf die Philosophie oder zum Beispiel halt Meditation ist ja auch so ein Beispiel.
Ja und nein, das hängt immer sehr, sehr stark davon ab, in welchen Kontext das gestellt wird. Also wenn du meine persönliche Meinung hören willst, wenn sich Leute irgendwelche Sachen da rausnehmen und es hilft ihnen, es hilft anderen, dann soll das nur recht sein. Was ich problematisch finde, ist, wenn das, was Buddha gelehrt hat, missbraucht wird. Zum Beispiel, wenn Leute das für sich als Geschäftsmodell entdecken oder wenn das in ganz andere Zusammenhänge gestellt wird, wie zum Beispiel in der SZ war vor einigen Jahren mal ein Artikel über irgendwelche Hauptquartiere der US Army in North Virginia, wo die sozusagen Offiziere, die da vor 18 Bildschirmen sitzen, halt unter einem unglaublichen Information Overload und Stress leiden. Und zwar so, dass wirklich das Gehirn Schaden nimmt und so weiter und die wirklich krank werden. Und man sich hat dann halt einfallen lassen, mit denen ein Meditationsprogramm durchzuführen, diesen armen Menschen zu helfen, effektiver zu töten. Und da muss ich sagen, das sind dann Sachen, wo ich sage, das ist dann überhaupt nicht mehr stimmig. Ne?
Da kann man da auch ruhig mal was von Karma erwähnen. Dann
exakt, genau. Das heißt, das eine sind natürlich diese ganzen Meditationen und die ganzen Techniken und so weiter. Aber das andere sind natürlich die grundlegenden Motivationen, warum man das. Und ich denke, der wesentliche Punkt ist tatsächlich die Motivation, warum man etwas übt, warum man etwas anwendet, vor allen Dingen, wozu man das tut.
Hm. Weil du es kurz angesprochen hast, materielle Zwecke, Absichten etc. Also ich meine, so ein Haus in Berlin-Mitte zu unterhalten hier in bester Lage, hat man früher gesagt. Ne?
Ja, fast bester Lage.
Ja. Mittlerweile schon Nachbar vom BND.
Für uns schon.
Für uns ja. Auch für BND-Mitarbeiter. Der ist nämlich hier gleich nebenan.
Ja.
Für die, die es nicht wissen. Aber ihr müsst euch ja auch irgendwie finanzieren. Wie wird sowas, wie wird dieses Netzwerk oder speziell ja. euer Zentrum finanziert?
Ja, also zum einen, wir haben tatsächlich vor 3 Jahren diese Fläche erwerben können durch einen internationalen Fonds, das sogenannte internationale Tempelprojekt, das den Erwerb solcher Räumlichkeiten ermöglicht, wo alle Zentren weltweit, oder nicht alle, aber viele Zentren ihre Überschüsse oder ihren Teil ihrer Überschüsse reinfließen lassen, sodass man einfach das Ganze halt auch so eine Art Solidargemeinschaft ist und man Hilfe empfängt. Dann hat dieses Zentrum eine 25-jährige Geschichte. Einfach, das heißt, in den 25 Jahren ist natürlich auch viel passiert, um sowas aufbauen zu können. Und dann finanzieren wir uns in erster Linie über die Beiträge.
Hm.
Es gibt Veranstaltungen, die wir kostenfrei machen. Dann gibt es Veranstaltungen wie das heute Vormittag, was einen kleinen Beitrag kostet. Dann gibt es Leute, die uns seit 20 Jahren und so weiter unterstützen, die mit feste monatliche Beiträge zahlen und so weiter. Und dadurch wird das Ganze am Laufen gehalten.
Es gibt ja durchaus Zentren, die sagen, es ist eigentlich nicht im Sinne des Buddhismus, Geld zu verlangen für so einen Vortrag. Und dann sagen aber auch dieselben Leute, geben dann auch zum Teil zu, dass sie, wenn sie halt irgendwie einen 5-stündigen Kurs anbieten und da wirft
ja,
dann 5
ja, ja.
Euro rein, ist natürlich eigentlich auch nicht okay ganz.
Ja.
Habt ihr euch deshalb entschlossen, quasi auch feste, zum Beispiel ja. für Kurse jetzt feste Eintrittspreise
ja,
zu verlangen?
Ja, natürlich. Ich bin davon überzeugt, was nichts kostet, das ist auch nichts. Ja? Also das ist ja sozusagen eine Haltung, die viele Leute haben. Und zum anderen leben wir ja auch nicht im luftleeren Raum, sondern wir haben ja einfach auch viele Ausgaben. Und das muss ich ja irgendwie decken. Ne?
Ja, also vielleicht für die Hörer, die Preise hier sind absolut super moderat. Das ist noch nicht mal erwähnenswert, dass man sich irgendwie aufregen könnte oder so über irgendwas.
Ja.
Aber viele machen es halt nicht. Die machen halt nur auf wirf was in die Büchse oder in den Hut oder was auch
immer. Ja gut, oft läuft es dann unter empfehlende Spende so. Ne?
Ja.
Aber ich weiß es nicht. Also ich meine, jeder Mensch, der in eine Yogaschule geht oder irgendwohin, der zahlt seine Beiträge. Und ich denke, es wäre etwas realitätsfern, wenn man jetzt sagen würde, so, mal gucken, was passiert. Ja.
Wie sieht dein Alltag aus? Weil das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Das interessiert mich ganz privat.
Mein Alltag?
Ja.
Was? Normal. Also ja, relativ
also,
normal. Also ich stehe halt auf, ich mache morgens eine sogenannte Puja, Gebete und Meditation. Dann fahre ich normalerweise hier hin, arbeite, bin involviert in die Organisation von dem Ganzen hier, unterrichte in erster Linie oder leite die Veranstaltung. Das muss halt auch vorbereitet werden. Bin dann noch nebenberuflich so ein bisschen tätig für einen Verlag, der hier auch im Haus sitzt. Dann haben wir abends Veranstaltungen. Um 18 Uhr haben wir immer auch Meditationen, da versuche ich dabei zu sein. Dann haben wir Abendveranstaltungen. Also so sieht halt ein normaler Tag aus.
Und welchen Regularien unterliegst du als buddhistischer Mönch? Also du musst ja offensichtlich, es gibt ja so ein, ja, ich weiß, das fällt mir jetzt for lack of a better term, so eine Art andere Reinigungsvorschriften. Also ich glaube, du darfst jetzt dir kein Bart wachsen lassen und irgendwie lange Haare oder so, ne?
Bart schon.
Ja.
Ja. Tatsächlich ist es ein Teil der Ordination, sich die Haare zu rasieren. Also da gibt es Vorschriften, wenn man so will. Aber im Wesentlichen Regularien ist da vielleicht auch der falsche Begriff, sondern wenn man innerhalb unserer Tradition zum Mönch oder zur Nonne ordiniert wird oder ordiniert werden möchte, dann legt man 10 Versprechen ab oder das Versprechen, 10 Dinge zu tun bzw. zu lassen. Aber da geht es jetzt weniger um ja, sozusagen äußerliche Vorschriften und so weiter, wie man sich jetzt die Haare zu schneiden hat oder zu welchen Zeit man jetzt zu essen hat, sondern es geht in erster Linie um innere Dinge. Wie zum Beispiel, dass man versucht, mit sich und seinen inneren und äußeren Bedingungen zufrieden zu sein. Das heißt, ein zufriedenes, einfaches, bescheidenes Leben zu führen.
Jetzt kommt tatsächlich die nächste grundsätzliche und etwas naive Frage. Gibt es ein Zölibat? Also von den Dingen, die man lassen soll?
Ja. Okay. Ja. Das gehört mit dazu, ne? Dass man zölibatär lebt.
Also, Single bleibt, auf Deutsch gesagt.
Ja. Wobei ich immer spaßeshalber sage, ich glaube, dass wahrscheinlich 90% der Restbevölkerung sowieso im Zölibat lebt, aber ohne es zu wissen.
Ja, das ist vielleicht eine traurige Wahrheit.
Aber das war halt auch ja irgendwann mal eine Entscheidung. Also du hast ja eben gefragt, sozusagen, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe nach meinem Studium hatte ich
schon was, hast du studiert?
Geisteswissenschaften, ja. Germanistik, Philosophie, Geschichte. Und hatte dann aber eigentlich schon als junger Mann oder als Teenager noch Interesse entwickelt und so mit Anfang 20 angefangen zu meditieren. Leute in meinem Freundeskreis, die haben meditiert. Ich hatte damals eine Freundin, die irgendwie sehr buddhistisch interessiert war, aber für mich war das alles nur Schabernack, muss ich sagen. Also das fand ich jetzt irgendwie komisch oder irrational oder esoterisch angehaucht und habe viel gelesen und Vorträge und so weiter angehört, buddhistische Zentren, die ich kannte, besucht. Aber was mich letztlich, glaube ich, zum Buddhismus gebracht hat, war tatsächlich eigene Meditation. Also ich hatte mir dann mal damals aus der Uni-Bibliothek ein Meditationshandbuch ausgeliehen und das war wirklich wie so ein Kochbuch. Also da stand dann tatsächlich drin, wie man meditiert, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und ich habe dann einfach angefangen, das umzusetzen und habe halt gemerkt, wow, das gibt mir im Prinzip genau die Inspiration oder die Bereicherung jetzt für mein eigenes Leben, nach der ich eigentlich, ohne es wirklich expresses Verbes zu wissen, gesucht habe. Und so kam dann, das hat dann mein Interesse stimuliert und dann habe ich angefangen, das zu studieren auch, Buddhismus zu studieren und habe dann irgendwann festgestellt, so, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das wirklich auch mein Lebensweg ist.
Was hast du dich irgendwie in der Familie irgendwie Kämpfe gehabt, durchsetzen müssen? Eltern, die dazu was gesagt haben?
Ja, natürlich. Also meine Eltern, die haben, das war jetzt ungefähr das Gegenteil von dem, was sie erwartet haben.
Die fanden das geisteswissenschaftliche Studium schon. Haben sie gerade noch so verkratzt.
Ja, es ist halt immer, wie das halt bei Eltern ist. Also ihr kennt das wahrscheinlich von euren Eltern auch, die dann möglicherweise ihre eigenen Wünsche haben. Und das war, denke ich, am Anfang etwas schwierig, aber die waren auch ganz tapfer. Und dann sind die aber in so einige doch wirklich, beziehungsweise bei meinem Vater war das so, dass er das Gefühl hatte, das ist jetzt ein Trip irgendwie, ne? Also das wird sich auch widerlegen und irgendwann kommt der Junge wieder.
Markus wird sich schon wieder beruhigen.
Irgendwann kommt der Junge wieder in die Spur, ja. Ne? Aber irgendwann haben die tatsächlich nach relativ kurzer Zeit doch einen sehr positiven Blick gewonnen auf das, was ich da tue. Also auch durch kuriose Begegnungen waren dann eigentlich so nach ein paar Jahren sehr, sehr
happy. Begegnung mit anderen Buddhisten oder mit?
Nee, also bei meinem Vater war das mal ein Gespräch mit seinem Pfarrer, der ist evangelischer Christ. Und danach war der wie verwandelt. Ne? Also da fand er es richtig klasse, was ich hier mache.
Eine Freundin von mir, meine Freundin, die sich schon viel länger mit Buddhismus beschäftigt, die sagt, was sie faszinierend, aber auch frustrierend findet am Buddhismus, ist, dass da echt häufig ist eine einzige Musterunterbrechung. Eine einzige Musterunterbrechung von den Dingen, die man eigentlich sonst alltäglich nicht nur tut, sondern vor allem auch denkt. Ich glaube, sie hatte das Beispiel irgendwie so, dass ihr eine Arbeitskollegin irgendwie extrem auf den Sack ging und sie dann dachte, okay, das ist jetzt aber falsch, der Gedanke.
Ja.
Und ich will es eigentlich auch gar nicht artikulieren.
Ja.
Aber andererseits, in dem Moment ist es ganz konträr, also der buddhistische Gedanke, den ich jetzt haben müsste, ist ganz konträr gegenüber dem Alltäglichen, der mich gerade befällt.
Ja, wunderbar. So, das muss auch so sein, weil es geht ja darum, sich selber zu verändern. Und Veränderung findet einfach nur statt.
Durch Veränderung.
Ja, super. wenn man halt gegen vielleicht die eigenen, das eigene gewohnheitsmäßige Denken manchmal auch geht. Ne? Also von daher muss das, das ist eine schöne Art und Weise, das zu beschreiben, muss das so ein bisschen die eigenen Muster unterbrechen, disruptiv sein oder wie auch immer.
Ja, das disruptiv, das gefällt mir auch gut. Ich finde, das ist auch der... Die Herausforderung. Ich finde, da kann man auch so eine Art sportlichen Gedanken dran
haben. Ja, anknüpfen. Auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, ich meine, jeder hat ja irgendwie den Wunsch, sich zu verändern. Niemand will sich ja irgendwie sedieren und einfach noch so die Restlaufzeit seines Lebens irgendwie rumkriegen, sondern sozusagen, ich denke allgemein, dass in Menschen schon sowas wie ein Entwicklungsgedanke zutiefst verankert ist, dass man nicht ewig in einem Hamsterrad sein will und dass sich die Dinge für einen selber fortentwickeln sollen. Und da so disruptive Gedanken führen da in die richtige Richtung. Ne?
Bist du mit deinen Klamotten zufrieden als buddhistischer Mönch?
Nö.
Hallo, geht's doch nicht.
Nee, ja. Doch, also ist halt eine Ordenskleidung. Ja. Und die hat in erster Linie Erinnerungsfunktion. Also soll mich an das erinnern, was ich mir eigentlich vorgenommen habe.
Jetzt hat dein Handy
gegeben. Das war jetzt das Handy,
auch, genau. Auch ein buddhistischer Mönch benutzt ein Smartphone, ne?
Ja, ohne ist schwierig, ne? Aber nicht immer, ne?
Ja. Okay, gut. Dann lass euch mal rangehen und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Okay, tschüss.
Ja, ciao.
So, jetzt sind wir wieder zu Hause nach dem Gespräch mit Gen Ananda. Mhm. Wie fandst du ihn?
Ich fand ihn sehr sympathisch.
Ist er denkbar als dein spiritueller Leiter?
Da müsste ich vielleicht mal kurz überdenken, was ich von einem spirituellen Leiter erwarte. Er war mir, ich glaube, also wir waren uns sehr sympathisch, aber er hat sich auch sehr nahe gefühlt, also angefühlt, im Sinne von, also dass er auch am Ende gefragt hat, wie alt wir sind und dass wir offensichtlich alle, also dass wir etwa alle ein Alter haben, dass wir irgendwie... Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, wir haben viel gemeinsam.
Und du hast so gedacht, du könntest auch buddhistischer Mönch sein?
Das ist aber mein angeborener Messias-Komplex.
und dein Schauspieler.
Und mein Schauspieler. Ja. Ich bin das Licht, Bernie. Das habe ich dir noch nie gesagt, aber ich bin das Licht.
Und du hast ja auch bei McDonald's in den Asia-Wochen damals vorgelegt, ne?
Eben. Ja.
Okay, also, jetzt wird's stumpf.
Jetzt wird's zu banal.
Ja, also aber das war dein erster Besuch in einem buddhistischen Tempel.
Das war mein, genau. Ich habe mich schon mal zu Hause hingesetzt, habe gedacht, ich meditiere jetzt. Aber was ich auch heute schon mal gelernt habe, es ist gut, eine Richtung zu haben. Man meditiert über etwas.
Ja.
Was haben wir heute gemacht mit, darf ich schon sagen, Bernie?
Ja.
Atem.
Ja, wir haben es ja gerade gehört.
Richtig.
Wir sind in der Nachbesprechung.
Oh.
Wie schwer oder leicht fiel es dir, dich auf deinen Atem zu konzentrieren und nicht auf die Comedy-Veranstaltung, die wir heute Abend gemeinsam besuchen, oder dass du deine Kinder von der Schule abholen musst, oder den 10% Spareinkauf bei Bio-Company wegen der Kundenkarte?
Das ist mir sehr leicht gefallen. Pass auf, weil jetzt, das muss ich jetzt sagen, gehört zu den ganz wenigen Dingen jetzt beim Meditieren wahrscheinlich, wo ich vielleicht dann doch so einen Funken Übung habe, weil das dann wirklich vielleicht doch ein bisschen was mit meinem Beruf zu tun habe. Also wenn es irgendetwas gibt, wie ich mich vor einer Vorstellung auf etwas vorbereite, abgesehen vielleicht von mal den Körper ein bisschen warm machen und sonst, Atem ist wirklich das Beste, was du machen kannst. Es gibt nichts, also jetzt ganz konkret, ganz real, was dich mehr in den Raum, ins Hier und Jetzt holt, wie es dich mal kurz auf deinen Atem zu konzentrieren, ohne ihn verändern zu wollen, sondern nur deinen Atem kurz zu beobachten. Das war jetzt Buddhismus für Schauspieler von Rüdiger Rudolph.
Ja, aber
das wäre das Buch, das ich schreibe.
Aber das ist nicht Buddhismus, ja. Genau, nach der einen Session.
Der angewandte Buddhismus.
Für Schauspieler.
Ja, nach Rüdiger Rudolph.
Nach vor allem. Ja. Nach Lehren des Rüdiger Rudolph.
Das und dann irgendwas noch vor.
Ja, du denkst ja ein Pseudonym aus, das bist natürlich auch du, aber schreibst nach Lehren des Rüdiger Rudolph.
Ja, genau. Der eine hat von dem anderen gelernt und das stimmt sogar.
Hast du dieses Gefühl der Erleichterung erfahren, das er beschrieben hat?
Erleichterung, weiß ich nicht.
Hast du dich gut gefühlt?
Ich habe mich gut gefühlt, ja. Erleichterung, ich war jetzt aber auch nicht besonders belastet, jetzt sag ich mal, als ich hingegangen bin. Es ging ja um Stress, ich war jetzt auch nicht, also...
Ist der ein Fremdwort, ne?
Ein bisschen.
Ja.
Also, obwohl das stimmt nicht. Wir haben ja gelernt, Stress ist ja sozusagen Es hat ja, natürlich wird es vielleicht ausgelöst durch äußere Umstände, aber es hat ja was mit innen drin zu tun. Und dieses innen drin, das kenne ich natürlich schon auch. Aber gar nicht so oft eigentlich.
Hm. Ja, es wäre auch jetzt nichts gewesen, wo ich von mir aus hingegangen wäre, aber ich wollte halt so ein bisschen, ich fand das Seminar halt interessant, weil es halt so den Clash zeigt von dem Buddhismus, wie er halt so auf unsere Bedürfnisse super praktisch anwendbar ist, im Positiven, weil wir der Ananda schon gesagt hat, wo er helfen kann, ist es gut.
Mhm.
Aber auch so ein bisschen im, ja, in dem, wo man sich ein bisschen in Spiritual Bypassing Verdacht begibt, wenn man halt sich das einfach nur so zum Selbstzweck, entweder weil man sich halt irgendwie geil findet als Buddhist oder weil man jetzt gerade irgendwas braucht. Weil so habe ich es nämlich nie verstanden im Buddhismus, dass man sich holt, was man braucht da und nichts da lässt, sondern dass man eigentlich alles, was einen glücklich macht, was einen fördert in seiner Balance oder in seinem Empfinden, auch irgendwie nicht zurückzahlt, aber was dafür gibt, und das ist quasi tatsächlich Liebe, Güte, Nachsicht und Loslassen von allen Dingen. Ich habe zum Beispiel auch mal so eine Meditation, also beziehungsweise eigentlich einen Vortrag gehört über Liebe, über das Konzept von Liebe im Buddhismus, und das ist auch, wie hat der Ananda gesagt, frappierend simpel.
Das hat mir gefallen,
ja. Ja, Liebe ist quasi, wenn du dem das Beste für den anderen wünschst, dann liebst du ihn.
Mhm.
Und dann denkt man so, ist doch klar. Aber wenn man mal konkret drüber nachdenkt, macht man das sehr selten.
Ja,
das eigentlich liebt man den anderen, weil er was für einen tut, weil er geil aussieht, weil er gut im Bett ist oder weil er irgendwie was Putziges sagt oder so. Man liebt oft aus den ganz, ganz falschen Gründen. Und ich finde, dafür ist der Buddhismus auch super zu checken, was man für eine Arschgeige ist und da das zu korrigieren irgendwie.
Genau, und hinzuweisen auf diese vielen Dinge, wo man denkt, ist doch klar. Und die man aber ständig vergisst.
Und dann ist es aber halt so geil, dass er einen er belohnt einen ja dafür. Es ist ja wirklich so, er sagt ja nicht so, sei so, aber du hast da nichts davon. Klar, es gibt natürlich schon Auslegungen vom Buddhismus. Das erste Buch, was ich dazu gelesen habe, das hieß Buddhismus kurz und bündig.
Mhm.
Das war eher so, okay, also wenn du so Erlösung erfahren willst oder erwachen willst oder erleuchtet, dann darfst du im Prinzip nichts empfinden, ne? Dann musst du alles mit Gleichmut entgegennehmen.
Mhm.
Und dann dachte ich mir damals, das ist fies. Also ich kann bis zum gewissen Maße mitgehen, aber damals, weißt du, so mit Mitte, Anfang 20, so volles Emo-Kid. Also Gleichmut ist das, was mir am allerentferntesten liegt von allen Eigenschaften, zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile kann ich das viel mehr nachvollziehen, aber in der Regel verspricht der Buddhismus ja auch immer wirklich Glückseligkeit als Gefühl und auch als Belohnung dafür,
aber,
dass du anderen hilfst und für andere mitdenkst.
Aber pass auf, hier ist mein Gedanke. Ist Glückseligkeit nicht sozusagen das, was erreicht wird, aber der Weg dahin führt vielleicht über die Heißblütigkeit?
Nein, eben nicht.
Ach.
Nee, eben nicht.
Was meint man?
Nee, die Heißblütigkeit ist nichts, was der Buddhismus hat fördert. Das ist vielleicht auch eins der großen Sachen, die er erklären muss, Mama, oder wo er Seminare dazu abhalten muss, wo gehst du hin mit deinen heftigen Impulsen, mit deiner Wut, mit deinem Hass, etc.
Mhm.
Und das sind eigentlich Seminare, die mich interessieren. Ich glaube, ich auch mal irgendwie.
Ja, ich meine übrigens auch durchgehört zu haben bei
Genananda.
Genananda, dass Heißblütigkeit und auf, also wie nennt man das, auf
ein aufbrausendes Gemüt.
Ein aufbrausendes Gemüt, dass ihm das jetzt auch nicht unbekannt gewesen ist. Irgendwann mal.
Ja. Nee, aber da musst du schon aktiv gegensteuern. Es ist nicht, also du kannst natürlich, das spricht nichts dagegen, das zu haben oder auch aber das musst du halt schon hinterfragen und auch ein bisschen gegensteuern. Es ist nicht so, dass der Buddhismus sagt, gut, du bist halt dann so ein emotionaler Derwisch, ist schon okay. Also das muss die Emotion so ein bisschen vulkaniermäßig muss dich schon formen lassen oder dich selbst formen, wenn du zumindest so einen Lehrauftrag einnimmst.
Aber das ist ja. Also, naja, gut.
Also die Vulkanier von Gene Roddenberry, Star Trek, das ist ja auch durchaus der Buddhismus ein Vorbild auch für deren Ideologie auch
so ein bisschen.
Ja. Wobei Buddhisten halt keine knallharten Logik.
Gene Roddenberry eben hauptsächlich mit Shakespeare verbunden, aber Buddhismus offensichtlich auch.
Ja, also vielleicht habe ich das irgendwie mal, vielleicht war das nur eine Theorie, die ich unfundierterweise gelesen habe, aber ich glaube schon.
Mhm.
Wobei Buddhisten sind halt keine so eiskalten Logiker, das nicht. Die machen schon viel mit Herz.
Obwohl, ich finde, sein ganzer Vortrag, das war schon, also es war schon alles sehr logisch aufeinander aufgebaut.
Ja, aber es war auch herzlich, finde ich. Es war
absolut.
Du, ich war gestern, also quasi am Tag, bevor wir hier heute aufgezeichnet haben, in einer christlichen Messe im Dom. Diese Taizé-Gesänge, diese von dieser französischen Glaubensgemeinde.
Mhm.
Und da ist mir wieder, also auch gerade im Vergleich ist mir aufgefallen, was so eine, also es war jetzt keine typisch evangelische Messe, die hatte auch so ein bisschen was von so katholischer, katholizistischer Förmlichkeit, aber was gerade der Katholizismus für so ein moody, depressing shit ist. Du gehst da schon rein und dann der erste Vortrag ist dann schon wieder
Schuld.
Du findest das Licht, ja, klar, das ist immer impliziert, aber du findest das Licht nicht in deiner Gesellschaft. Das ist alles jenseitig. Weißt du, die Lichter blenden dich, das Licht, das du suchst, findest du nicht und es ist vielleicht bei Jesus, aber vielleicht kommt es auch erst irgendwie, nachdem man abgekratzt ist oder so. Alles ist so jenseitig und so vermittelt so wenig praktikable Hilfe im Diesseits. So habe ich es immer empfunden und das hat mich immer gefreut am Buddhismus, dass ich ihn praktisch und nachvollziehbar finde. Und trotzdem ist es wahnsinnig schwierig. Ich sag dir das mit der Meditation, das ist, da bin ich gerade wirklich, haben wir gesagt, jetzt als Gags auf Handicap -4 irgendwie gerade wieder. Mhm. Ich kann mich ganz schwer beruhigen und konzentrieren zurzeit.
Aber, okay.
Aber, du siehst ja meinen kleinen Altar.
Oh. Ja, Moment mal, Bernie. Also, wir haben gerade über das Aufräumen gesprochen hier. Ja, also hier in der Wohnung hat sich schon auch was getan gerade, ne?
Ja, ich räume geistig und physisch auf. Aber was ich sagen wollte...
Du hast die Gitarren weggeworfen.
Genau, das Fenster. Ja. Das, was wir heute gemacht haben, war eine Meditation, bei der du sehr viel dir selbst überlassen wurdest. Also ja, erst der Beobachtung deines Atems zum einen, was nicht ganz einfach ist, weil wenn du das nicht hinkriegst, dann bist du relativ alleingelassen. Mhm. Über Viertelstunde, 20 Minuten. Was auch lang ist. Wir haben, glaube ich, nur 10 Minuten meditiert, das geht, aber man merkt immer so ein bisschen, ob die Beine drohen einzuschlafen, daran merkt man so ein bisschen Länge der Meditation. Aber es gibt auch angeleitete Meditationen, zum Beispiel ein Bodyscan, da wird gesagt, achte jetzt mal auf deine Augen, achte auf deine Knie, achte auf deine Nase oder du wirst mehr geleitet. Das finde ich teilweise gerade in Situationen, wo es mir schwerer fällt zu meditieren, finde ich das eigentlich relativ dankbar, dass es sowas gibt. Weil dann konzentriere ich mich auf die Stimme und die konkreten Anweisungen, die mir da gegeben werden. Mhm. Einfach zu sagen, du achtest jetzt mal 20 Minuten auf deinen Atem und ich sage nichts dazwischen. Klar, so müsste man es können, wenn man geübt ist, aber finde ich oftmals, finde ich in Stresssituationen, finde ich es schwierig, mir so selbst überlassen zu sein.
Also ich muss ja sagen, ich bewerte das jetzt gar nicht so, wahrscheinlich, weil ich es auch nicht so oft mache, aber ich... habe es jetzt versucht und manchmal hat es geklappt und natürlich sind meine Gedanken zwischendurch geschwoffen. Aber ich bin immer wieder zum Atem zurückgekommen. Das ist natürlich dann auch dankbar, dass diese Aufgabe so einfach ist.
Das ist letztlich, tatsächlich ist das auch der, das ist im Prinzip auch das, was du schaffen musst, weil der, man kann es zwar sportlich sehen,
ja,
indem ich möglichst wenig vom Atem wegkomme, aber es ist eigentlich kein Sport und es ist kein Wettbewerb. Das heißt, wenn du meditierst und denkst 90% der Zeit an irgendeinen Scheiß, der dir in den Kopf kommt, dann bewertet der Buddhismus das eigentlich in der Regel nicht. Sagt nicht, du hast was Scheiß, das war umsonst, sondern er sagt eigentlich, wenn du Momente gefunden hast, Sekunden, in denen du zum Atem gekommen bist, zurückgekehrt bist oder so, dann ist es ein Erfolg. Und das habe ich auch beobachtet, dass ich teilweise wirklich eine halbe Stunde bin ich wie auf einem Dampfkessel und denke an alles, was mich stört, irgendwie so von, keine Ahnung, Arbeit, Ex-Frau, fehlende Zutaten im Kühlschrank, bis Weltfrieden, mangelnder Weltfrieden. Also
ja,
vom Hundertsten ins Tausendste. Und trotzdem, wenn ich fertig bin und wirklich nur an schreckliche Dinge gedacht habe, eine halbe Stunde lang, habe ich das Gefühl, dann habe ich sie wenigstens dagelassen, wo sie nicht so gut verstaut irgendwie.
Ja, und zwischendurch beruhigt sich die Seele auch irgendwann. Also so, es ist besser geworden. Aber das ist, ja.
Also mir geht es zumindest nachher dann besser. Gut, wir werden jetzt
also was mir gut gefallen hat, wenn ich das noch sagen, das ist, ich meine, unser Podcast heißt ja Verdammte Erleuchtung und das, ja, das er schon gesagt hat, er strebt nach Erleuchtung. Das finde ich einen riesen Unterschied, ob man das tut oder nicht. Ob es jetzt wirklich darum geht, ein bisschen besserer Mensch zu werden oder ob man sagt, nee, all in hier, ich will erleuchtet sein.
Das muss der buddhistische Mönch ja machen, das ist ja quasi, das ist eins der wenigen Dogmen, die er hat, dass er nach Erleuchtung strebt.
Ja.
Und Erleuchtung ist wirklich, das ist ja auch sehr, hat er gar nicht wirklich erklärt, weil es ja auch schwer zu beschreiben ist, aber im Prinzip ist es wirklich das Verständnis für den Zusammenhang aller Dinge und die Liebe für alle Lebenswesen. Das ist schon eine wahnsinnig große Herausforderung, also die ich mir persönlich in meiner Lebenszeit nicht mehr zutraue. Aber es ist ja auch gut, weil der hat ja auch gesagt, es geht ihm gar nicht darum, ob er das schafft, sondern er macht halt jeden Tag das Beste draus. Und das ist auch ein sehr buddhistisches Prinzip. Das erste Buch, was ich gelesen habe, auch aus einer emotionalen Notlage raus, was mich zum so 2001 oder 2002 zum Buddhismus gebracht hat, Da legt er gleich mal mit los. Was?
Hast du dir das damals selber gekauft, wenn ja. ich fragen darf? Okay. Ja, ja. Du warst also, dir ging es nicht gut, du bist in eine Buchhandlung gegangen, da stand das, dachte, okay, das nehme ich jetzt mit.
Ja, ich habe es bei Amazon bestellt, muss ich zu meiner Schande gesehen.
Oh,
keine ja, Karma-Punkte dafür. Das ist
besonders buddhistisch, finde ich.
Ja, nee.
Das ist eine der ersten Regeln.
Aber da kam schon mal jede Menge, der war relativ nüchtern, der Autor, und hat so gesagt, also, sei nicht zu viel erwarten, Freunde. Das ist so mit der Erleuchtung und so, das schafft ihr wahrscheinlich nicht.
Okay.
Und wenn, dann erreicht ihr einen Zustand absoluter Gleichmut. Das ist euch im Prinzip, euch ist alles scheißegal und das ist das Positive. Und ich muss sagen,
das will man vielleicht auch gar nicht dann so, wenn man so mittendrin ist im Drama.
Das habe ich mir damals auch gedacht. Heute,
du, ich pass auf, das ist ein Gedanke, stimmt, das fällt mir jetzt gerade ein. Das habe ich beim Meditieren gedacht. Als ich habe ja früher mal geraucht. Und irgendwann, wie das ist, hat man mal eine Bronchitis oder Magen-Darm-Grippe oder irgendwas. Man raucht mal ein, zwei Tage nicht. Und dann habe ich den Gedanken, verdammt nochmal, ich muss jetzt ganz schnell mal wieder eine rauchen, weil sonst bin ich ja kein Raucher mehr. Und was bin ich denn dann? Und ich glaube, das ist gar nicht so unähnlich.
Ja. Die Identifikationsstiftung.
Mhm.
Jetzt frage ich dich noch zum Ende.
Ja.
Was nimmst du mit? Oder was änderst du irgendwas?
Naja, so ein bisschen das, was ich glaube, die Botschaft ist so ein bisschen beim Buddhismus, oder was mir gefällt, oder was man auch so, naja, dass man, Buddhismus kann man üben.
Ja,
Buddhismus
wie ein
kann
Instrument.
Man, Buddhismus kann man üben wie ein Instrument. Das hat mir einerseits gefallen, als wir heute hingegangen sind. Das ist ein großer Unterschied übrigens zur Krafti-Reise, zum Besuch bei der Schamanin, der toll war, aber ich habe ein bisschen Angst gehabt vorher, was das sein wird. Es war wirklich so, oh Gott, worauf lasse ich mich da ein? Das hatte ich natürlich heute überhaupt nicht. Ich habe mich richtig drauf gefreut, weil ich wusste, ich muss nichts können. Hier wird nichts von mir, ich musste auch bei der Krafti-Reise nichts können, aber hat sich dann rausgestellt. Aber so, anwesend sein. Also es ist so, ja, jetzt fange ich schon wieder an mit meiner Schauspielerei. Aber es ist wie, wenn ich manchmal auf eine Probe gehe und ich weiß, der Text ist gelernt, alles, ich muss, oder heute wird improvisiert oder so, ich muss heute nichts können. Und das setzt manchmal Kräfte frei. So, ich bin ich und ich mache jetzt mal. Und das hatte ich das Gefühl, ist, ja, ich weiß jetzt gerade, jetzt zögere ich schon wieder, ob das stimmt. Ich sag gleich wieder genau. Aber, aber ob das mit der Meditation nicht vielleicht, also ist alles, es ist erstmal sehr viel erlaubt, finde ich.
Wirst du weiter meditieren?
Ja, der Gedanke gefällt mir, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde, Bernie, pass auf, ich werde die dynamische Meditation ausprobieren. Das interessiert mich wirklich sehr. Die dynamische Meditation nach Osho.
Das ist halt wie Sport, mit der Meditation ähnlich, es erfordert eine Menge Selbstdisziplin, es zu Hause zu machen, eigenständig.
Nein, ich werde irgendwo mal hingehen, es gibt verschiedene Orte hier, wo man das machen kann, wo jeden Morgen es ist halt erschreckend früh, 6.30 Uhr oder 7 Uhr, kann man dynamische Meditation machen. Und ich glaube, das würde ich mal so 3 Wochen am Stück machen.
Oh ja, dann da nehme ich dich beim Wort.
Ja.
Gut.
Und du? Du meditierst ja schon.
Ja, ich meditiere ja schon und ich versuche es immer wieder regelmäßiger zu machen. Ich war mal bei einem buddhistischen Vortrag oder bei einer Meditation, einem Meditationskurs, und da wurden alle gefragt, warum sie hier sind.
Ja.
Und es waren irgendwie 20 Leute und ich glaube 18 davon haben gesagt, ich meditiere aber ganz unregelmäßig.
Okay.
Das scheint tatsächlich ein gängiges Problem zu sein, auch bei Leuten, die ja, die meditieren.
Sag mal, Bernie, was können wir eigentlich von einem erleuchteten Bernie erwarten?
Ja, das habe ich ja schon gesagt, prognostiziert, dass es nicht eintreten wird. Aber ein erleuchteter Bernie, der wäre frei von jeder Kritik an seinen Mitmenschen. Und er wird plötzlich auch Hunde genauso gern wie Katzen mögen.
Absolut famos, Bernie. Absolut fucking famos.
Gut, dann möchte ich den Schluss gar nicht weiter kaputt machen. Gut, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, schreibt uns.
Schickt uns ein Bild von eurem Hund und eurer Katze.
Ja. Unter meditieren-lernen.de. Genau. Und ansonsten ist es ja auch, das ist ja auch die Prämisse dieses Podcasts. Da, wo wir sind, kommt ja eh nicht hin.
Werdet ihr nicht sein.
Alles klar. Bewertet uns, liked uns, levitiert uns in den 7. Podcast-Himmel. Und nicht vergessen, Erleuchtung ist kein
Spaßbad.
Tschüss.
Der Podcast mit der esoterischen Arroganz.
Nächste Woche bei der verdammten Erleuchtung. Bernie und Rüdiger lassen sich von einem Punkrocker die Tarotkarten lehren. Verdammte Erleuchtung, Erleuchtung, Dante, Dante, Verleuchtung, verdammte Erleuchtung, Erleuchtung, Dante, Dante, Erleuchtung.
Meditieren, transzendieren, levitieren, onanieren, alles schon gemacht, hat alles nichts gebracht. Meditieren, transzendieren, levitieren, onanieren, alles schon gemacht, hat alles nichts gebracht. Zeig mir das Licht, ich seh es.
Schnee.